Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir sind mittendrin in der Sandplatzsaison. Das Masters-Turnier in Madrid. Damen und Herren spielen um 1000 Punkte für den Sieger bzw. die Siegerin. Wir haben schon ein paar Matches gesehen und ja, da wollen wir natürlich heute drüber sprechen, über das, was uns aufgefallen ist, über das, was am Rand passiert ist. Und ganz grundsätzlich können wir, glaube ich, schon mal sagen, sind wir überhaupt froh, dass wir Strom haben. Und das hat nämlich dazu geführt, dass wir uns zu dritt heute zusammentun. Mit dabei ist Tobi. Hallo, Tobi.
Hi.
Und auch Henrike ist mit am Start. Hallo, Henrike.
Hallo.
Ja, Henrike, fangen wir vielleicht mal gleich direkt damit an. Ich finde, es war definitiv das größte Thema in dieser Woche, was Madrid zu bieten hatte, obwohl man eigentlich gar nicht so viel drüber diskutieren kann, nämlich es gab einen Tag komplett ohne Strom, was nicht nur das Turnier oder die Stadt betroffen hat, sondern eigentlich fast das ganze Land. Ja, und das ist etwas gewesen, wo wir zumindest mal wieder sagen können, Henrike, das hatten wir so auch noch nicht.
Nee, das zumindest in meiner Erinnerung, seit ich Tennis verfolge, hatte ich auch noch nicht. Und das Lustige war, ich habe das erst gar nicht mitbekommen und ich guckte dann irgendwann mal so hier in den Live-Ticker und dachte, warum sind denn die Matches unterbrochen? Die haben doch ein Dach, weil Regen normalerweise. Ich so, okay, vielleicht ist das gerade im Übergang. So, die sind gerade unterbrochen, machen das Dach zu und dann geht's weiter. Und dann guckte ich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später nochmal und es war immer noch unterbrochen. Und dann dachte ich, naja, so lange brauchst du fürs Dachschließen nicht. Und dann habe ich mich erstmal darum gekümmert, zu hören, woran das liegt. Und dann Stromausfall. Und dann hieß es irgendwann, ja, in ganz Spanien ist Stromausfall. Und ich so, na, großartig. Und ja, das war schon spannend. Aber ich finde, es ordnet Tennis einfach, glaube ich, auch mal da ein, wo es hingehört. Ein tolles Entertainment, das ich nicht vermissen möchte. Aber es ist halt auch nicht das Allerwichtigste.
Wobei, ihr müsst mir mal helfen.
Wir versuchen es.
Es gibt ja gleich die nette Anekdote, die man da auch mit einflechten kann. Aber warum haben die nicht einfach weitergespielt? Also wo stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Wofür brauchen die Strom? Ja, ich weiß, die Hamburger oder die Pommes können nicht gemacht werden, meinetwegen. Und der Kaffeeautomat geht auch nicht mehr. Aber warum haben die nicht einfach weitergespielt?
Tja, da weiß ich nicht, ob der Daniel da in seinem Fundus an Regeln was kennt. Ich vermute, es ist Regularien. Wobei, ich glaube, war das Mohamed Layani, genau, der sein Match noch zu Ende gemacht hat. Genau. Mit Scorecard, ja, wobei die haben ein Tablet. Ich vermute, dass das dann auch offline noch funktioniert. Keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass du vielleicht genug Linienrichter bereitstellen musst und die hatten sie nicht, weil sie da ja auch mit Electronic Line Calling arbeiten. Okay. Vielleicht ist es das. Oder die sagen, naja, wir haben das ganze Turnier im Prinzip elektronisch angefangen. Jetzt müssen wir es auch zu Ende spielen. Das ist ja zum Beispiel mit dem Dach auch so. Machst es einmal zu.
Ja.
Oder hast es einmal zu, darfst es nicht zwischendrin aufmachen. So, ich kenne die Regeln nicht. Daniel, du vielleicht?
Ja, genau. Also das hat regeltechnisch damit was zu tun, definitiv. Aber was mich vor Ort auch dann in manchen Videos echt erstaunt hat, gerade auch, so wie ich das gesehen hatte, rund um den Center Court oder auch im Center Court selber, ist es einfach echt verdammt dunkel gewesen. Dadurch, wie das da alles damals gebaut wurde, war der Center Court selber, fand ich gerade auf einer Seite, ist das wirklich sehr dunkel geworden. Weiß man jetzt natürlich nicht, ob die Kamera da so das Ganze auch noch mal ein bisschen abdunkelt. Aber was auch hinzukam, so drumherum, ich hatte irgendwie so ein Video gesehen, wo dann so ganz viele Menschen irgendwie so eine Treppe runtergegangen sind. Und das sah dann zumindest so aus, von der Zuordnung her für mich, als würden die jetzt so quasi aus dem Center Court rauskommen. Und die sind halt dann nicht irgendwie auf eine offene Wiese gegangen, jetzt mal salopp gesagt, und in die Sonne, sondern die mussten dann erstmal durch so einen Tunnel durch. Und da war natürlich auch alles komplett dunkel. Von daher kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das einfach dann auch wirklich sicherheitstechnische Gründe hat.
Ich denke auch. Ich, also ja, Sicherheit gepaart mit, ja, eben im wahrsten Sinne des Wortes, Verunsicherung dann wiederum bei allen Beteiligten, bis hin zu, kann auch Panik entstehen bei sowas. Weil, nochmal ganz kurz zurück zum Sportlichen, rein theoretisch könntest du natürlich auch sagen, komm, wir schießen das so durch, wobei dem werden wahrscheinlich dann, wie du sagst, irgendwelche regeltechnischen Dinge da entgegenstehen. Also Mohamed Layani hat sein Match, beziehungsweise das Match, das er geschiezt hat, ganz klassisch zu Ende geschiezt. Und wer war an Naldi beteiligt, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, derjenige, der es verloren hat, hat auch ganz brav den Ball ausgegeben.
Ja, ich glaube, es war an Naldi Zumhur, kann das sein?
Ja, genau.
Ich meine, Zumhur hat das dann am Ende... der hat dann den letzten Ball quasi akzeptiert, sozusagen.
Ja, yeah, genau. Also skurril, aber stimmt, du hast natürlich, dank Electronic Line Calling System, Thema letzte Woche bei uns gewesen und vorletzte Woche auch schon, hast du keine Linienrichter am Start. Also hättest du dann wahrscheinlich sagen müssen, hey, das macht jetzt hier der Stuhlschiedsrichter und der muss das alleine machen und das ist wahrscheinlich auf dem Level weder dauerhaft durchführbar noch regelkonform. Aber zurück zu dir, Daniel. Ja, wahrscheinlich Sicherheitsbedenken.
Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass da noch ganz andere Faktoren reinspielen. Weil gerade jetzt, wo du Layani erwähnt hast, vielleicht hat er sogar am Ende noch einen auf den Deckel dafür bekommen, weil er wird wahrscheinlich beide Spieler gefragt. Er wird wahrscheinlich beide Spieler gefragt haben, natürlich vorher, ne, ist das okay für euch, wenn wir das zu Ende spielen? Und natürlich sagen die ja. Weil die wollen es ja auch einfach dann fertig haben. Aber was ja auch zum Beispiel an so einem Tennismatch dranhängt oder an so einem Turnier, sind ja auch solche Sachen wie Wetten, die du auf Spiele setzt. Och, und auch das ist ja, alles nicht möglich.
Natürlich.
Und deswegen, ja, das fiel mir gerade ein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Layani da vielleicht jetzt nicht irgendwie gleich eine Strafe zahlen muss oder so, aber dass ihm danach sogar jemand bei der ATP noch gesagt hat, also okay, war jetzt nicht komplett verkehrt, dass du es gemacht hast, aber da gibt es jetzt irgendwie so den einen oder anderen Wettanbieter, der findet das jetzt gar nicht so lustig, weil der hatte jetzt irgendwie da seine Wetten auf dem Match und der weiß jetzt gar nicht, wie er damit umgehen soll.
Ist halt vielleicht auch die Frage, ob es überhaupt eine Regel gibt. Also ich weiß noch nicht mal, gibt es eine Regel dafür, wenn irgendwie komplett der Strom ausfällt, wie man sich dann weiterhilft oder ist das dann wieder so eine Auslegungssache? Weil ich meine, ich hätte ein Video gesehen von dieser Situation, wo dann Mohamed Layani zu den Spielern gesagt hat, ich habe alles unter Kontrolle, wir können weiterspielen. Ne, es ist ja auch eine Frage von der Weiterverfolgbarkeit. Ne? Ich weiß ja nicht, welche Unterstützung er dann noch hat, weil du musst ja als Stuhlschiedsrichter auch noch andere Dinge bedenken. Das ist ja nicht nur den Spielstand zählen, du musst ja auch wissen, wann du die Bälle wechselst. Du musst dir sicher sein, dass du das alles sehen kannst. Und noch da ist ja noch so ein Rauschen drumherum. Und ich weiß ja gar nicht, was dieses Gerät, was sie da haben, dieses Tablet, was denen da alles unterstützt und nicht. Anyway, ja, und es ist am Ende vielleicht auch eine Frage der Vergleichbarkeit, ne? Dass man sagt, na ja, die anderen Matches sind jetzt mit Line-Calling, nun mit Schiedsrichtern. Ich weiß, dass man offiziell wechseln kann, aber ich weiß nicht, ob man inoffiziell einfach sagen kann, ich suche mir das Bewertungssystem aus. Das ist ja vielleicht auch eine Frage, ne? Dass man sagt, entweder alle gleich oder alle links oder alle rechts. I don't know.
Ja, aber definitiv. Also ich meine, wenn es bei sowas losgeht, wie wenn du ein Match unter geschlossenem Dach beginnst, dann musst du es auch unter geschlossenem Dach zu Ende spielen. Es wäre ja aber lustig, wenn es da nicht die Regelung geben würde, wenn du ein Match mit Linienrichtern beginnst, dann ist es egal, ob du dann zwischendurch mal auf Electronic Line Calling umwandelst oder ohne oder ja, machst halt so, wie du willst. Das wird schon geregelt sein, dass es jetzt eine Regel gibt, die quasi vorschreibt, also so verhalten wir uns bei Stromausfall.
Ich habe mal recherchiert, aber du liegst schon nicht schlecht. Also es gibt keine spezifische Regel, ja, die jetzt sagt, wie bei einem Stromausfall damit umzugehen ist. Aber es gibt eine Regel, da geht es um das Thema Bestimmungen für Spielunterbrechung aufgrund unvermeidbarer Umstände. Ja? Und
unvermeidbar war?
Ja, erstens das und was ist es? Aber der Stuhlschiedsrichter kann das Match vorübergehend unterbrechen, wenn äußere Bedingungen, ja, wie Wetter, Platzverhältnisse oder auch andere unvorhergesehene Ereignisse, die es erfordern. Und der Supervisor entscheidet dann über eine mögliche Verschiebung des Matches oder der Matches. Und beim Stromausfall kann man natürlich schon hingehen und sagen, dass durch eben Ausfall von Electronic Line Calling System oder was auch immer ein unvermeidbarer Umstand nun gilt und deswegen muss das abgebrochen werden. Also ich denke, dass du es darauf beziehen kannst, aber wahrscheinlich werden fast alle auf der Anlage, bis natürlich auf den Supervisor, im ersten Moment auch vollkommen überfordert gewesen sein mit dieser Situation und haben dann unterschiedlich reagiert. Aber es ist ja zum Glück, was das angeht, noch mal gut gegangen. Sie haben ja dann ihr Programm am nächsten Tag relativ gut aufholen können, so wie ich das gesehen habe. Es gab keine größeren Verzögerungen dann mehr, oder?
Das ist richtig. Wir sind sportlich gesehen jetzt eigentlich auf der Zielgerade des Turniers, haben deswegen ja auch schon einiges sehen können im Verlauf der letzten Woche. Ist immer so dahergesagt beim Turnier, es sind ja eigentlich noch mehr Tage. Aber lasst uns deswegen doch vielleicht nochmal über die eine oder andere Person sprechen. Und Henrike, ich stell dir mal ganz salopp die Frage, ja, wohin mit Onkel Novak?
Oh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er das selber weiß. Also ich habe dann Ausschnitte aus seiner Pressekonferenz danach gesehen und er wirkte doch etwas betröppelt oder vielleicht auch selber ratlos. Er sagte selber, dass er diese Situation so gar nicht kennt und sich da auch irgendwie drauf einstellen muss. Und ich glaube ihm das auch, dass es wirklich so ist, dass wenn du bis dato irgendwie in den letzten, sagen wir mal, rund 20 Jahren irgendwie damit rechnen konntest, geschätzt die ersten drei Runden zu überstehen, dass du jetzt auf einmal da stehst und nach Runde 1 rausfliegst und dann auch noch gegen solche Gegner, ohne jetzt despektierlich gegenüber den Gegnern zu sein, aber normalerweise waren jetzt das ja nicht unbedingt Personen, vor denen Novak Djokovic irgendwie, was heißt Angst, ist jetzt übertrieben, aber wo er jetzt sich Sorgen machen musste. Schauen wir mal, er hat ja jetzt auch aus Rom rausgezogen, aus dem Masters. Ist natürlich die Frage, geht er jetzt vielleicht an ein kleineres Turnier oder macht er noch mal eine Pause? I don't know. Ich habe mir mal das Jahr von ihm angeguckt und das hat ja noch ganz gut angefangen. Und danach ist das dann irgendwann, hat sich das so ein bisschen zerfasert, beziehungsweise es läuft halt in so Wellen. Ne?
Er hat das ist nicht wirklich gut,
Henrike. Für seinen Standard natürlich nicht, aber ich sag mal so, man hat ja jetzt so den Eindruck, der hat seit Anfang des Jahres nur noch erste Runde verloren. Das stimmt natürlich jetzt auch nicht. Ne? Also Australian Open Halbfinale und zwischendrin dann Miami-Finale, das ist jetzt nicht so schlimm, aber dazwischen sind halt viele Erstrunden-Niederlagen. Und dann halt gegen so Leute, wie gesagt, Berrettini, Van de Sandsrulp, Tabilo und jetzt Arnaldi, die hätte er ja sonst noch nicht mal mit dem Arsch angeguckt, Entschuldigung.
Alle Spieler, gegen die man definitiv auch auf dem jeweiligen Untergrund verlieren kann, aber eben nicht, wenn man Novak Djokovic ist.
Das ist es halt, ne?
Ja, vielleicht eine halbe Minute zurück. Wie beurteilt ihr, Daniel, du, Henrike, wie beurteilt ihr, dass er, das ist reine Interpretation, aber dass er aus Rom rausgezogen hat? Mich hat das verwundert, weil du sagst, ja, vielleicht spielt er ein kleineres Turnier. Aber warum? Er hat in Rom immer gut ausgesehen, ja? Und er braucht, Fragezeichen, Ausrufezeichen, die Matchpraxis. Wieso zieht er aus Rom raus? Er wird dort vernünftig gesetzt sein, muss nicht in der ersten Runde irgendwie, weil er nicht gesetzt wäre, keine Ahnung, gegen Alcaraz oder Sinner oder wen auch immer antreten. Wie beurteilt ihr das, dass er da sagt, ich spiele nicht?
Boah, ja, schwierig, weil er natürlich auch keine Begründung geliefert hat. Sonst müssten wir uns die Frage wahrscheinlich gar nicht so stellen, weil die ist natürlich berechtigt. Also, ich glaube, da bin ich jetzt nicht alleine mit, dass ich mir natürlich auch schon drüber Gedanken gemacht habe, ob da nicht vielleicht auch verletzungstechnisch irgendwas noch Thema ist, was er aus gewissen Gründen nicht kommunizieren möchte, nicht kommunizieren kann, was auch immer. Aber dass das einfach damit zu tun hat, dass er jetzt sagt, gut, okay, ich muss meinem Körper doch einfach noch mehr Ruhe gönnen. Schieb da jetzt vielleicht einfach 2 Wochen Trainingsschichten, um zu sagen, so hier, ich muss mich irgendwie noch auf ein Level bringen und sehe gewisse Möglichkeiten, wie ich das machen kann im Training, damit ich dann in Paris zumindest eine gute Leistung abrufen kann. Also wenn man mich so fragt, würde ich sogar fast eher sagen, ich tendiere eher zu ersterem, aber letztendlich können wir natürlich nur die Hoffnung haben, dass er uns da irgendwie nochmal abholt. Das Schlimmste wäre natürlich, wenn er einfach sagt, nee, also er hat rausgezogen, weil er irgendwie jetzt von Madrid so enttäuscht war und weil er sich einfach mal 2 Wochen Gedanken machen musste aufgrund seiner Ratlosigkeit, ja, was ist hier eigentlich gerade los?
Ich habe eine andere Theorie.
Hau
also,
raus.
Also was ja deutlich wird bei allen Turnierverabschiedungen derzeit, wenn er rausfliegt oder wie auch immer, dass er schon anklingen lässt, dass er davon ausgeht, dass es sein letztes Mal war, dass er dort war. Ja, ob das in Monte Carlo oder auch jetzt in Madrid ist. Also es stehen schon ziemlich viele Zeichen dafür, dass es seine letzte Saison ist. Was ist, wenn er will diesen einen großen Titel noch, Grand Slam, das ist das Einzige, was für ihn zählt, ein Grand Slam-Turnier. Was ist, wenn er für sich selber der Überzeugung ist, dass seine Chancen besser stehen, Wimbledon zu gewinnen als Roland Garros? Roland Garros körperlich, auch wenn er dort immer mit zu den Favoriten zählen wird, körperlich anstrengender ist, ja? Weil es eben in diese 4-5-Satz-Matches auf Sand gehen kann. Dort sicherlich die Konkurrenz der möglichen Mitaspiranten größer ist mit, sagen wir jetzt, kommen wir sicherlich noch drauf, Zverev, Alcaraz, Sinner etc. Und er sagt, nee, ich gebe jetzt noch mal ein, alles all in für einen letzten Schuss auf der Rasensaison.
Naja, er hat ja erwähnt, dass für ihn jetzt primär die Grand Slams zählen. Das hat er ja schon, weiß ich nicht, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres irgendwie gesagt. Und das hat er in der Pressekonferenz nach Madrid auch noch mal erwähnt, dass das sein Hauptfokus ist. Und das glaube ich ihm auch. Also ich denke auch, dass er so langsam natürlich merkt, sehr deutlich merkt, dass er jetzt doch eben nicht mehr der Dominator ist. Und deswegen ja, wahrscheinlich definitiv darüber nachdenkt, es dann auch irgendwann mal sein zu lassen, weil ich glaube nicht, dass Novak Djokovic ein Typ ist, der jetzt wie ein Stan Wawrinka einfach sagt, naja, nach meiner Hochphase spiele ich da halt einfach noch weiter mit, so wie ich Bock habe, egal ob ich gewinne oder verliere, ich mache das einfach, weil ich Spaß habe, noch ein paar Matches zu spielen, so schätze ich Novak Djokovic nicht ein. Also ich glaube, er möchte schon auch spielen, um dann zu gewinnen. Und ja, ich meine, es kann jetzt verschiedene Gründe haben. Entweder er zieht raus, weil er verletzt ist, oder er zieht raus, weil er sagt, naja, vielleicht will ich mich doch noch mal neu ausrichten vor Roland Garros. Oder, ja, keine Ahnung.
Aber meinst du, dass also Roland Garros anstrengender ist zu gewinnen als Wimbledon?
Für ihn schon, ja. Ja, würde ich schon sagen, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also stand jetzt noch nicht vorstellen, dass er dann in Paris gar nicht antritt.
Okay.
Es kann natürlich sein. Also ich meine, ich würde Novak Djokovic zutrauen, so eine harte Entscheidung zu treffen. Aber da gehe ich jetzt halt auch wieder mit Daniel, ne? Ist das irgendwie so mit Matchpraxis oder? Es ist schwer zu sagen. So verwirrt Daniel, wie Novak Djokovic bin ich auch. So wie er aussah, so fühle ich mich. Keine Ahnung.
Ich muss sagen, ganz verkehrt, Tobi, finde ich die Theorie nicht. Wir hatten also wir kennen es ja sogar eigentlich auch schon aus den letzten Jahren durch Roger Federer, der ja auch immer gesagt hat, boah, also Sand, ne? Hat er ja gar nicht versucht, sondern von vornherein gesagt, nö, also Sand mache ich nicht. Klar, da waren die Bedingungen auch noch ein bisschen anders, dadurch, dass es einen Rafael Nadal gab und der eh wusste, egal wann er gegen ihn spielt, verliert er immer. Aber klar, bei Novak Djokovic du hast ja recht, also wenn man es mal auf den Punkt bringt, es geht ihm um diesen einen Grand Slam, den er irgendwie noch gewinnen will. Und das kann ja auch eine ganz neue Erkenntnis sein, ne? Dass er jetzt wirklich so nach Madrid festgestellt hat, okay, es geht eigentlich nicht mehr, im Sinne von, ich bin nicht mehr unantastbar, aber ich habe halt, wenn ich diesen einen Grand Slam-Titel haben möchte, dann habe ich diese eine einzige Chance und da lege ich jetzt alles rein und das ist auf Rasen in Wimbledon. Dann würde mich aber interessieren, warum er nicht jetzt sofort gesagt hat, er sagt nicht nur für Rom ab, sondern auch direkt für Paris.
Ja. Ich setze noch, ich meine, es ist alles reine Spekulation, was wir hier machen, aber ich finde es interessant. Ich setze noch eine Frage mit drauf. Vergesst nicht, da sitzt seit Anfang des Jahres noch einer mit in der Box, der soll ihm helfen, diesen 25. Titel zu holen. Was rät Andy Murray ihm? Das kommt mir gerade in den Kopf. Und vor dem Hintergrund finde ich meine Wimbledon-Theorie gar nicht so abwegig. Was würde Andy Murray ihm raten?
Vielleicht ist das der Grund. Andy Murray hat für Rom einfach keine Zeit. Er hat Novak gesagt, ja, kann ich nicht.
Und kein Bock auf die French Open. Nein, nee, aber wenn man das mal noch...
Ja, aber spannende Frage. Ja,
so ernsthaft es geht, mit in Betracht zieht. Wen kann Novak fragen? Wer kann ihn in dieser Entscheidung, was er jetzt machen soll, unterstützen? Das ist doch kein Physio und kein Trainer, sondern genau für sowas... Würdest du sagen, der Idealkandidat wäre eigentlich Frag Roger, ja, das wird er nicht tun, ja. Rafa war wieder ein bisschen anders gestrickt von der Verletzungsgeschichte und wo ziehe ich raus, wo spiele ich, aber bleibt eben Andy Murray und der sitzt nun zufällig bei ihm jetzt gerade in der Box und ist sein Supercoach oder Mentor oder Ratgeber.
Also sich in den Kopf von Andy Murray hinein zu versetzen, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die es gibt. Ich weiß nicht, ob Henrike da einen Tick weiter ist als ich.
Meinst du, weil ich mag den so.
Ja, ich mag den schon gerne. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde den sympathisch. Keine Ahnung. Aber ich finde die Theorie tatsächlich sehr gut, zu sagen, all in Wimbledon. Es macht Sinn. Es wäre, glaube ich, auch etwas, was Novak Djokovic gehen würde als Konzept. Und ich kann mir vorstellen, dass Andy Murray das auch unterstützt. Also, ja, und ich glaube, beide haben genug Erfahrung, sich auf ewig darauf konzentrieren zu können. Zu sagen, wir machen das jetzt so, dass das einmal klappt. Siehe Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Da hat es Novak Djokovic ja auch hinbekommen, sich dann wirklich auf der letzten Rille auf diesen einen Punkt zu fokussieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das etwas ist, ich glaube, Daniel hat es auch erwähnt, dass man sagt, hey, das ist ein Gedanke, der erst gereift ist. Vielleicht war das gar nicht der Plan am Anfang des Jahres, sondern das hat sich jetzt so entwickelt.
Gepaart mit, was Daniel auch gerade ansprach, gepaart mit gegebenenfalls irgendwelchen physischen, körperlichen Einschränkungen, denen er gerade oder noch oder wie auch immer unterliegt und sagt, hey, mein Körper braucht jetzt hier noch 1-2 Wochen Ruhe und dann in dieser Determiniertheit alles all in für Wimbledon. Es wäre etwas, was genau in dieser Art und Weise, glaube ich, Novak Djokovic dann auch zuzutrauen wäre und vielleicht gar nicht, wir wissen es nicht, aber ich glaube, es hängt signifikant auch mit dem zusammen, was Daniel ansprach, wer weiß, wie es eben körperlich gerade bei ihm aussieht.
Ich meine, dass er mit der Historie, die er jetzt an Matches abgerissen hat und natürlich dann auch gepaart mit dem Alter, das er jetzt auch schon erreicht hat, wird er natürlich definitiv körperlich so seine Themen haben. Den hat jeder Tennisprofi. Aber ja, ich finde diese Theorie echt sehr, sehr spannend, dass er vielleicht gerade jetzt überlegt, auf Wimbledon komplett umzuswitchen. Ich hatte jetzt auch gerade nochmal dran gedacht, was ich eben sagte mit, ja, warum sagt er nicht gleich Paris ab? Er hält er sich vielleicht auch offen, weil er auch weiß, okay, es könnte ja vielleicht auch das letzte Mal sein. So, das wäre vielleicht auch gar nicht so unwichtig für ihn, dann zumindest da nochmal aufzuschlagen. Ja, schreibt uns gerne mal dazu, wie ihr das seht und was ihr glaubt, was ihr vielleicht für Theorien habt. Vielleicht habt ihr ja auch die Handynummer von Andy Murray und habt gerade jetzt irgendwie die Tage mit ihm telefoniert. Dann könnt ihr uns da natürlich auch gerne aufklären, kein Problem. Kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Gehen wir mal einen Schritt weiter und ich würde sagen, diese Woche ist eine Woche, die wir erreicht haben, wo wir mal nicht über Alexander Zverev sprechen, denn er hat gerade einen Titel gewonnen. Ja, jetzt in Madrid hat er auch wieder nicht das Turnier gewonnen, nicht das Finale erreicht, trotzdem wird, glaube ich, keine Welt zusammenbrechen. Von daher, glaube ich, können wir das in dieser Woche einfach mal belassen. Dann wäre die Frage, Henrike, ob wir einmal zu den Damen rüberschauen, denn die Damen in Madrid, die, ja, ist die Frage, spielen in dieser Woche ein bisschen verrückt oder ist das der ganz normale Ergebniswahnsinn, den wir da so stellenweise sehen?
Naja, spielen verrückt, das kommt jetzt, glaube ich, darauf an, wie man es betrachtet. Weil wenn ich mir das Halbfinale jetzt durchlese, Sabalenka gegen Svitolina und Goff gegen Swiatek, ist ja jetzt nicht ein Halbfinale, womit man bei einem Masters nicht rechnen kann. Also auch auf Sand würde ich jetzt sagen, muss man jetzt nicht unbedingt sich fragen, och, wie ist es dazu gekommen? Insofern würde ich sagen, ist das Ergebnis jetzt vielleicht nicht so schräg, aber es waren halt schon so ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, dass das ist irgendwie interessant. Also wir hatten ja im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ich das sehr lustig fand, dass Ostapenko nach ihrem Sieg in Stuttgart dann gegen ihre Landsfrau Sevastova in der ersten Runde verloren hat, die gefühlt seit 30 Jahren nicht mehr gespielt hat, nur damit Sevastova in der nächsten Runde dann 0 und 0 gegen Diana Schneider rausgeht. Das fand ich schon eine witzige Dynamik. Und dann halt hatten wir auch drüber gesprochen, dass Sakkari gegen Paolini so deutlich gewonnen hat. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil Sakkari ist ja so ein bisschen irgendwie ähnlich wie eine Caro Garcia im Nirgendwo verschwunden.
Das kann man durchaus so sagen. Und plötzlich ist sie wieder da. Aber Tobi, das sind ja so ein bisschen die, ich sag mal, Farben des Tennissports, also die wir auch bei den Herren haben, dass dann so einzelne Namen plötzlich doch irgendwie mal wieder wochenweise auftauchen. Wobei wir, glaube ich, auch hier erwähnen müssen, also Maria Sakkari hatte immer mal so Phasen, wo wir sie, ich sag jetzt mal ganz übertrieben, so ein bisschen vergessen haben. Und dann hat sie sich plötzlich irgendwie mit guten Siegen über Spielerinnen, die weit oben stehen, doch irgendwie wieder in unser Gedächtnis gespielt.
Ja, ja, wobei also so auch weltranglistentechnisch wie jetzt abgefallen ist sie eigentlich in den letzten Jahren nie. Das war jetzt sicherlich das größte Tief, durch das sie da hat durchgehen müssen. Und wer weiß, wo sie jetzt dieser Sieg gegen eine Top-10-Spielerin dann auch hintragen wird. Es stimmt, das ist ein bisschen so, wie Henrik gesagt, das ist so dieser Caro Garcia-Move. Du spielst eine Zeit lang absolutes Top-10-Tennis und dann findest du dich plötzlich irgendwo wieder Top 80 oder noch tiefer. Ich denke mal, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Die haben ja alle das Tennisspielen nicht verlernt, 5 € ins Phrasenschwein. aber wir wissen ja, wie diffizil eigentlich im Tennis diese Abstimmung ist zwischen bin ich physisch gut drauf, ja? Bin ich mental gut drauf? Und dann, und das fände ich immer wieder spannend, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, dann eben doch noch die Notwendigkeit, sich eben auch technisch, obwohl die alle sehr, sehr, sehr gut Tennis spielen können, sich technisch dann im Laufe der Karriere nochmal weiterzuentwickeln, sein Spiel adaptieren zu können, verändern zu können, altersgerecht wollte ich jetzt fast schon sagen. Ja, aber weil du eben plötzlich nochmal dich sozusagen neu erfinden musst. Und offensichtlich wird uns das immer bei den großen Spielern oder bei den Top-Spielerinnen und Spielern, und wenn dann jemand, wobei Sakkari auch zu den Top-Spielern gehört, aber wenn jemand so wie Sakkari dann ins Hintertreffen gerät, dann verliert man diese aus den Augen und sagt, ja gut, die war auch mal gut oder so. Das müsste man sich mal genauer anschauen. Ja, ob sie da jetzt was verändert hat an ihrem Spiel, dafür habe ich sie jetzt in den letzten 12 Monaten zu wenig live verfolgt. Aber es wundert mich insofern eigentlich nicht, dass mit fortschreitendem Alter solche Veränderungen auftreten können, die sich dann auch in der Weltrangliste niederschlagen.
Wie sieht es eigentlich aus bei euch beiden? Würde ich gerne mal wissen, dieses Jahr bei den Damen mit Top-Favoritin in dem Fall für Paris. Seht ihr da Iga Swiatek so absolut unangetastet? Weil wir hatten ja gerade im letzten Jahr eigentlich dann sehr intensiv immer die Geschichte hier selber diskutiert und natürlich auch irgendwie selber verbreitet, aber das haben auch viele andere Tennismedien gemacht. Naja, so ein bisschen so dieses Iga Swiatek ist eigentlich jetzt so der Rafael Nadal des Damensandplatz-Tennis. Seht ihr da, dass sie quasi so ganz locker zum nächsten Titel grooven wird? Henrike vielleicht zuerst?
Puh, das ist so die Frage. Also Stand jetzt würde man sagen, nein. Also ich glaube, Iga Swiatek wird, und das gleicht sie dann schon zu Nadal an, auf Sand immer, würde ich immer mitzählen zu den Favoriten und sagen, die kann es auf jeden Fall werden, weil dafür ist ihr Spiel zu passend für den Belag und wahrscheinlich auch ihr Verständnis davon, wie man auf Sand spielt, zu gut einfach schon. Insofern würde ich das schon so sagen. Man muss aber natürlich auch sehen, dass Iga Swiatek seit spätestens seit ihrer Sperre wegen unfreiwilligen Dopings, wie man auch immer es bezeichnen möchte, jetzt schon, glaube ich, mental auch so einen Dämpfer erlebt hat und sich da so langsam, habe ich schon so das Gefühl, so langsam wieder rausgräbt. Also ihre Ergebnisse in Madrid waren jetzt auch nicht so durchmarschierend, wie man es sonst von ihr gewöhnt ist. Aber ich finde, sie waren in meinen Augen trotzdem in einer Weise gut, weil sie Lösungen gefunden hat für Probleme. Und das ist, glaube ich, gerade bei Topspielern und Topspielerinnen immer die größte Gefahr, dass wenn die es schaffen, in schweren Situationen durchzukommen, pusht die das nochmal. Ja, jetzt muss man einfach mal schauen, wie sie sich jetzt zeigt weiter gegen jetzt wirklich die Top-Spielerinnen. Also im Halbfinale trifft sie ja jetzt auf Goff. Und dann würde Sabalenka oder Svitolina warten. Muss man mal gucken. Aber ich glaube, eine Swiatek nicht zu den potenziellen Titelträgerinnen zu zählen, wäre zumindest mal ein bisschen schräg. Weil ich würde dir schon zutrauen, da im Zweifelsfalle die Kurve zu kriegen. Für so gut halte ich sie dann schon.
Was ich spannend finde, Tobi, ist, dass halt jetzt, Henrike hat es gerade aufgezählt, die 4 Namen, sich eigentlich mit Beginn der Sandplatzsaison, beziehungsweise jetzt bei den Frauen ist es das erste große Sandplatz-Event dieses Jahr, so zeigt, dass wirklich die Top-Elite auch scheinbar auf dem Sand die beste Leistung zeigt, weil das hatten wir jetzt auch nicht immer unbedingt in den letzten Jahren.
Ja, wobei Sand ja nicht gleich Sand ist. Also Stuttgart hat nochmal dieses spezielle Setting, dass es ein Hallenturnier ist mit so einem sandähnlichen Boden, sage ich mal. Aber gerade beispielsweise der Unterschied zwischen Madrid, Rom und Paris ist dann doch schon nochmal, der ist schon gegeben. Und deswegen hat ja beispielsweise eine Sabalenka, die man jetzt nicht zur Top-Favoritin sofort in Paris zählen würde, da würde man, glaube ich, immer erstmal Swiatek aufzählen, hat aber gerade eben wie auch andere, auch auf der Herrenseite übrigens in Madrid, feiern können, weil es einfach mit den Gegebenheiten vor Ort zu tun hat. Aber grundsätzlich hast du schon recht, dass so dieser Inner Circle an Sabalenkas, Swiateks, Goffs Ja, auch Madison Keys, wenn sie jetzt verloren hat gegen Iga Swiatek, sich da auch wieder in den Viertel- und Halbfinals wiederfindet. Ich bin dabei bei Henrike, was Iga Swiatek angeht für Paris. So gesehen ist, so lustig es klingt, die Sandplatzsaison noch viel zu jung. Es gab dieses, wie gesagt, Stuttgart-Turnier, was kein Glas, man verzeiht es, kein klassisches Sandplatz-Outdoor-Turnier ist. Und dann traf sie da auch noch aufgrund, dann traf sie da auch noch auf Jelena Ostapenko, was sowieso immer schwierig ist für sie. Aber jetzt steht sie im Halbfinale. Und die anderen, du hast es angesprochen, ja, das wird spannend sein zu sehen in Paris beispielsweise, ob eine Sabalenka dort dann vielleicht dann auch den Titel an sich ziehen kann, gerade deswegen, weil es diesen leichten, vielleicht psychologischen Knacks da bei Iga Swiatek gab. Aber insgesamt, Daniel, bin ich bei dir, es sind so diese Top 4, Top 5, die sich im Rahmen der Slams dann, ja, wie zu so einer Privatparty dann doch im Viertel- und Halbfinale wieder treffen. Bis auf, wie heißt sie, unsere gute Elena Svitolina. Die hat ja ihren dritten Frühling gerade.
Es ist der dritte, der vierte,
Der
kommt
vierte.
vielleicht bald der
Also,
fünfte.
das ist so ein bisschen diese Madison Key Story auch. Also, wenn es eine gäbe, der ich noch auf ihre alten, ja, einen Grand Slam-Titel gönnen würde, dann wäre es Elina Svitolina. Ich meine, die hat zu ihren Hochzeiten, so zwischen, sagen wir mal, 2017 bis 2020, hat sie gerade in dieser Phase der Saison auch immer echt gut gespielt. Kann mich auch erinnern, der hat mal, ich glaube, sie hat mal Rom gewonnen, ja. Aber ähnlich wie halt so viele andere, wie die Pliskovas, wie lange Zeit die Keys, hat es halt nie für einen Grand Slam-Titel gereicht. Und es wäre so ein bisschen so eine schöne Story. Allerdings im direkten Vergleich dann zu den von dir angesprochenen vier, fünf Top-Spielern, vergessen wir Jasmine Paolini nicht, sehe ich sie da jetzt zumindest nicht in der Riege der Top-Favoritin. Vielleicht so ein Dark Horse.
Apropos Dark Horse, jetzt haben wir so ein bisschen über, ja, das Befinden bei den Männern gesprochen, so ein bisschen über das Befinden bei den Frauen. Es gab natürlich in dieser Woche auch noch ein großes Thema und ich glaube, das können wir nicht komplett aussparen, Henrike. Das ist das Electronic Line Calling. Das haben wir vorhin schon erwähnt, so am Rande, als wir über diesen Stromausfall gesprochen haben. Und da haben wahrscheinlich viele gedacht, ja, warum thematisieren die das jetzt nicht, dass das sowieso Thema gewesen ist die letzten Tage? Denn Henrike, es gibt, beziehungsweise sagen wir mal ein bisschen neutraler, es scheint erstmal Probleme zu geben mit dem Electronic Line Calling, denn da gibt es immer so den ein oder anderen Abdruck, der da mal so angezeigt wird auf der Tafel, wo wir so alle sagen, das ist mit dem, was aber das System dann ausgibt, irgendwie nicht ganz so konform.
Ja, also zumindest hat sich in der Tenniswelt, glaube ich, der Trend zum Abdruckfoto definitiv etabliert. Denn nachdem, ich glaube, Arina Sabalenka in Stuttgart damit angefangen hat, hat es dann Eva Lys in Madrid jetzt auch gemacht. Und auch Alexander Zverev befand sich, glaube ich, im Match gegen Davidovic Fokina dazu angehalten, einen Abdruck, den das Electronic Line Calling gut gegeben hatte, zu fotografieren, weil in seinen Augen der Abdruck aussah. Scheiß Formulierung. Der Abdruck, so wenn man drauf geguckt hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, der ist tendenziell nicht mehr, hat die Linie nicht mehr berührt. Also man sieht, ich beschreibe das nochmal wieder, eine dieser schönen weißen Linien. Dann hat man einen Abstand zwischen Linie und Ballabdruck und der Ballabdruck ist ja voll ausgeformt, gibt eine schöne leichte Ellipse und ist halt klar neben der Linie angesiedelt und auch vollständig. So. Und ich hatte das Match nicht gesehen gegen Zverev Davidovic Fokina und hatte halt später nur als erstes das Foto von Zverev halt gesehen und dachte auch, oh, der ist schon daneben und habe dann aber später Videos von der Situation gesehen und auch Highspeed-Videos. Und die haben das Ganze dann für mich zumindest mal in eine Perspektive gerückt, warum ich mir erklären kann, dass die Linie gesagt hat, oder dass das System gesagt hat, der war noch drauf. Weil wenn man sich diese Videos anguckt, dann sieht man halt, dass dieser Ball A nicht mega schnell fliegt. Also das ist jetzt kein Vorhandschuss, der auch einen entsprechend deutlichen Abdruck geben würde, sondern ein leicht angeschnittener Ball, würde ich sagen. Also einer, der schon mal nicht mit voller Wucht aufkommt. Und das ist immer schon so eine Sache, wie viel Abdruck gibt der Ball gemessen an der Geschwindigkeit und der Kraft, mit der er aufkommt. Es ist auch so eine Frage, wie trocken ist der Boden? Ist der Boden sehr nass? Ist der Abdruck tendenziell nicht so gut zu sehen wie zum Beispiel bei den French Open, also in Roland Garros, die ja wirklich einen sehr harten Untergrund haben und dann nur so eine ganz feine Puderschicht und auf der sind Abdrücke, besonders wenn die trockener ist, exzellent zu sehen. Das noch dazu. Und dann muss man auch sagen, wenn man sich dann die Videos von dieser Situation anguckt, sieht man halt, dass der Ball aufkommt, sich auch noch leicht staucht und dann erst rausgeht. Und diese Stauchung würde ich jetzt sagen, von dem, was man sehen kann, und wie gesagt, das ist auch nur meine Einzelmeinung, wirkt es schon so, als hätte er die Linie noch berührt und dass quasi am Ende der Abdruck einfach nicht zum Geschehen passt, weil der Ball halt nicht mit genug Wucht geschlagen ist. Ist jetzt nur eine Theorie. Es kann auch absolut sein, dass die Maschine in diesem Fall falsch lag. Auch das passiert. Aber ich fand, nachdem ich den Abdruck gesehen habe, habe ich erst gedacht, oho, ist schon deutlich daneben. Und als ich dann die Videos dazu gesehen habe, hat es zumindest mir eine Erklärung fürs Ergebnis gegeben. Ob ich damit jetzt am Ende richtig liege, weiß ich natürlich auch nicht.
Nein, also die Frage ist, was ist richtig, Enrique? Und du hast uns das ja letzte Woche im Podcast sehr ausführlich erklärt, wie sich so Bälle verhalten auf Sand und wie die dann entsprechend ihres Abdrucks halt geschiezt werden können oder eben auch nicht. Ich glaube, was deutlich wird jetzt gerade ist, wir haben es hier halt jetzt mit einer Situation zu tun, wo das, was wir als Menschen sehen, in dem Fall eben einen Abdruck im Sand, das ist, was wir für richtig oder für die Wahrheit empfinden. Und das nicht nur, weil wir es sehen, weil da ist ein Abdruck und der Abdruck sagt aus, sondern auch, weil wir das alle, die wir Tennis schauen und auch Tennis spielen, von klein auf so beigebracht bekommen haben, dass wenn der Abdruck da ist, wo er ist und da ist dann auch noch ein Abstand zur Linie, dann ist der Ball aus. Die Technik wiederum, die heutzutage zur Verfügung steht und den Platz vermisst, sagt uns mit einer ja gewissen Fehlertoleranz, die aber über alle Belege hinweg, ja, über alle Belege hinweg, grundsätzlich geringer ist als die Fehlerquote sozusagen beim menschlichen Schießen. Die Technik sagt uns etwas anderes. Die Technik und die in Anführungsstrichen Wissenschaft, nämlich genau das, was du uns letzte Woche erklärt hast, dass der Ball sehr wohl in den Abmaßungen des Spielfeldes gelandet sein kann. Oder gelandet ist, muss man dann sagen, denn das sagt ja die Technik, obwohl dieser Abdruck eben auf diesem Granulat, auf dem Sand außerhalb vorzufinden ist. Und das ist ein Dilemma, glaube ich, das wirst du schwer auflösen können. Du kannst entweder hingehen jetzt im Profibereich und sagen, guck gar nicht mehr auf die Abdrücke. Hört einfach nur, was die Maschine sagt und die Maschine hat recht und akzeptiert es damit und geht im Grunde genommen damit so um, wie ihr auch auf Hardcourt und auf Rasen damit umgeht. Und wenn dir das nicht gelingt, diesen Konsens zu finden oder diese Einstellung, dieses Mindset zu finden, zu sagen, ich gehe damit jetzt so um, sondern du vollkommen verständlicherweise in eine 10, 20, 30 Jahre lang geartete Verhaltensweise zurückfällst, nämlich das Schauen und Beurteilen, dann wird es schwierig, diese Diskussion loszuwerden. Denn ich finde, die Diskussionen als solches führen uns zu nichts eigentlich außer Aufregung.
Naja, Entschuldigung, wenn ich hier noch einmal reingehe und dann gerne Daniel. Wir haben ja auch das Problem, dass wir jetzt mit dem Electronic Line Cowling auf Sand im Prinzip zwei Überprüfungsmöglichkeiten haben. Du hast einmal das, was du siehst und woran du gewöhnt bist. Und ich sag mal so, wäre man jetzt ein Stuhlschiedsrichter, Schiedsrichterin ohne Linienrichter und müsste quasi ohne elektronisches Überprüfungssystem jetzt nur situativ entscheiden, dann hätte man diesen Ball tendenziell ausgegeben, würde ich schon sagen, weil man eigentlich sagt, ist der Abdruck neben der Linie, ist der Abdruck neben der Linie. So. Weil man auch nichts anderes hat, worauf man sich sozusagen fokussieren kann. Aber das bringt uns dann ja natürlich wieder zu dieser Diskussion, was heißt denn Linie berühren? Heißt Linie berühren, wo der Abdruck die Linie berührt oder Linie berühren, wo der Ball die Linie berührt? Was dann natürlich nicht sichtbar ist, weil fluffiger Ball auf Plastik nun mal leider keinen Abdruck macht. Ne? Und das sieht man halt in dem Video auch in dieser verlangsamten Aufnahme, wenn man sich das anschaut. Dann hat dieser geschnittene Ball von Davidovic Fokina in seiner Stauchung die Linie meiner Meinung nach schon deutlich berührt. Und dann wirft es halt wieder die Frage auf, wo ist der Punkt der Berührung definiert? Und da hattest du eigentlich letzte Woche dann in unserem Nachgespräch nach der Folge eine schöne Analogie gefunden. Ne, auch im Vergleich zu Fußball, hat der Ball sozusagen die Torlinie komplett überschritten oder nicht? Und das ist halt am Ende auch so eine Frage, wenn man zum Beispiel von oben auf die Linie guckt, wo ist der Ballkörper im Verhältnis Linie-Feld? Und wenn man, glaube ich, von oben geguckt hätte, dann hätte der Ball schon durchaus die Linie noch berührt. Aber es ist am Ende ein definitorischer Punkt. Und ich glaube, es ist das, was wir schon letzte Woche gesagt haben, man muss das dann vielleicht auch mal erklären, wenn man schon sagt, ich gehe jetzt auf das Electronic Line Calling als Endentscheidung, dann muss man den Spielerinnen und Spielern, den Akteuren und am besten auch den Fans schon sagen, das ist jetzt der Standard, mit dem wir das bemessen. Deswegen müsst ihr jetzt sozusagen umlernen von dem, was früher möglich war, hin zu dem, was jetzt gilt. Weil, sagen wir mal so, auf Hartplatz und auf Rasen haben wir halt diese Sichtüberprüfung nicht so gut. Da kannst du mal gucken, ob die Kreide aufgeworfen wurde und auf Hartplatz kannst du hier und da was sehen. Aber dieses Verständnis dafür, dass wir entscheiden können anhand einer angeblich soliden Datenlage, ergo der Abdruck, ist doch noch mal eine andere auf Sand.
Ja, und interessant fand ich eine Aussage von Taylor Fritz. Der hat nochmal eine andere Perspektive sozusagen auf die Dimension draufgelegt. Mit was bist du groß geworden? Und er sagt, ihm fällt das immer wieder auf, dass er, der eben nicht auf Sandplätzen groß geworden ist, dass er viel, viel stärker danach spielt, eben was jetzt gecallt wird, sei es nun von Linienrichtern oder von einem Electronic Line Calling System, als dass er selber genau gucken würde, ob da ein Abdruck ist oder nicht. Mitunter auch während des Ballwechsels sogar. Wer sagt, die europäischen Spieler, die Sand gewohnt sind, da hat er das Gefühl, die haben sogar gelernt, während des Ballwechsels, ja, schon zu sehen, ob da ein Abdruck neben der Linie ist oder nicht, während er sich überhaupt nicht um irgendeinen Abdruck kümmert. Ja, also nicht erst nach einer Finale, nach einem Winner, den du schlagen möchtest und dann kommt die Diskussion, sondern schon während des Ballwechsels selber sagt er, würde er sich überhaupt keine Gedanken machen, sondern er vertraut auf die oder er richtet sich ausschließlich auf die Rufe der entsprechenden Überwachungssysteme / Menschen, ja, während typische Sandblattspieler selber schon beginnen zu schießen auf Basis dieser Abdrücke. Und ich glaube, das kriegst du so schnell auch aus den Köpfen nicht raus, wenn du jetzt dabei bleibst, den Menschen zu sagen, du siehst zwar und meinst, dass er aus ist, aber war nicht aus. Und noch schwieriger wird es natürlich, weil wenn du es als Fan betrachtest und gleichzeitig selber Tennis spielst, dann bewegst du dich ab jetzt in zwei Welten. Denn auf deinem privaten Tennisplatz wird das ja nicht funktionieren. Also da da wird es ja nicht weiter. Da möchte ich uns sehen, die wir dann diskutieren mit unserem Gegner zu sagen, du weißt schon, dass der auf der Linie war. Ja? Und der Ball ist optisch gesehen für uns ganz klar neben der Linie mit, sagen wir, einem Zentimeter Abstand zwischen Linie und dem Abdruck. Und dann kommen wir jetzt hin, jetzt am Wochenende, wenn die Mannschaftswettbewerber starten und sagen, du weißt schon, dass der drauf war auf der Linie. Also das funktioniert ja nicht im Amateurbereich. Oder meint ihr, das geht?
Nee, würde ich auch mitgehen.
es wäre ein Dilemma. Das führt ja zu nichts dann. Ja?
Ja, auch in Turnieren. Also es wird sich ja auch nicht jedes Turnier Line-Calling leisten können. Also, oder es sei denn, man findet da irgendwie, die Finanzierung wird günstiger. Vielleicht bis zu einem 250er runter mag das noch gehen, aber spätestens auf der Challenger-Tour, weiß ich nicht, Daniel, da hast du ja noch viel mehr Einblick. Keine Ahnung, was so ein System kostet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das breit auf den Turnieren etabliert bekommt.
Nö, also es ist aktuell noch zu teuer, aber also es ist zum Beispiel auch so, dass sich da schon jedes Jahr mit beschäftigt wird. Auch bei den Turnieren, wo ich so zugegen bin, dass man sich schon anguckt, so wie ist da die preisliche Entwicklung und man dann schon Personalkosten etc. gegenrechnet. Und irgendwann wird der Tag kommen, genau wie du sagst, da wird das System dann zwar noch ausgereifter sein, aber die Kosten werden sich nochmal ein bisschen verändert haben. Und ich bin mir auch eigentlich relativ sicher, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir bei einer Vielzahl von Challengern dann auch Electronic Line Calling haben. Also da würde ich schon sagen, das sind so spätestens 5 Jahre, dann ist das soweit.
Wobei, Daniel, wenn du gerade sagst, Henrik sagt noch ein paar Jahre, dann wird das System ausgereifter sein. Das klingt so, als wäre es doch ein Fehler in dem Electronic Line Calling System, in dem System. Alles, was ich dazu jetzt gelesen habe, deutet aber darauf hin, zumindest Stand heute, dass das eben nicht großartig weiter ausgereift werden muss. Also man kann es immer noch verbessern, dass aber eben die Krux da drin liegt in der physischen Gegebenheit und Kombination aus Tennisball, Filz, Stauchung, Plastik oder wie auch immer Linie und drumherum Sand, Asche, Tongranulat. Und wenn das so ist, dann kann man das System sicherlich immer noch verbessern. Aber wenn die physikalischen Gegebenheiten eben so gegeben sind, ja, in diesem Dreiklang, dann wird auch in 5 oder 10 Jahren es heißen, ja, der Ball verformt sich und sieht optisch auf dem Granulat, auf dem Sand aus, er ist es aber nicht. Eieiei, Tennis hat ein Aufregerthema.
Naja, gut, also Entschuldigung, dass ich hier immer so reingrätsche, also diesen Unterschied zwischen, dass auf dem Platz was anderes zu sehen sein wird, als die Maschine ausgibt, den wirst du natürlich nie eliminieren können. So.
Ja, aber das weiß man nicht. Also, weil ja, gut, Firmen, die das anbieten, die werden natürlich. Entschuldigung.
Den Punkt meine ich. Ich meine damit, dass das, was optisch am Ende zu sehen ist, darauf hat die Firma ja keinen Einfluss. Es sei denn, wir entwickeln einen Sand, der sich irgendwie perfekt verhält. Was aber immer besser wird, und da komme ich jetzt drauf hin, ist natürlich der Algorithmus, der auf Basis der Daten, die er von den Kameras kriegt, die Flugbahn berechnet. Und da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir da noch positive Entwicklungen sehen. Aber wie sich das am Ende auf den Ball überträgt und wie dann die Person, die spielt, mit diesen beiden Informationen umgeht, das ist dann am Ende die Frage. Und ich glaube, da wird sich einfach auch eine Entwicklung geben im Sinne von, dass natürlich jetzt Spieler, die jetzt mit diesem System groß werden, auch auf Sand, wie Taylor Fritz es sagte, sich wahrscheinlich anders dazu positionieren werden, emotional und im Empfinden und in der Wertigkeit der Information. Entschuldigung, Daniel.
Nee, alles gut. Aber also ich wollte nur sagen, und da reingrätschen halt auch, also gerade jetzt auch mit dem, was so die letzten Tage passiert ist, die Firmen, die diese Systeme anbieten, die kriegen das natürlich ja mit. Und die werden schon irgendwie gucken, dass sie das noch mal weiter präzisieren. Und keine Ahnung, wie lange das dauert, aber sicherlich wird es da auch irgendwie noch mal einen nächsten Präzisionsschritt geben. Natürlich, das grundsätzliche System, da habt ihr vollkommen recht, Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr groß verändern, aber natürlich auch einfach, weil es sich bewährt hat. Das muss man insgesamt ja schon sagen. Wir haben halt wirklich nur so ein bisschen das Problem, und das wurde damals ja sogar auch von Anfang an gesagt, als das ganze System irgendwie kam. Und deswegen hat man ja sogar auch den Sand erst ausgelassen, dass der Sand halt echt nochmal ein komplett anderes Thema ist dafür. Und dass man da auch gewisse Dinge dann anders machen muss, wenn man mit solchen Systemen arbeitet. Aber ich bin mir eigentlich schon sehr sicher, dass auch das nicht komplett auf Null gesetzt werden kann, aber dass man auch da vielleicht irgendwie nochmal so eine Fehlertoleranz minimieren kann. Ich muss sagen, ich hatte mich immer aus eurer Diskussion rausgehalten, weil ich bin da auch total hin und her gerissen. Also weil man könnte sich jetzt ja so ganz einfach hinstellen, so ein bisschen ähnlich wie wir es beim Fußball haben, ne? So dieses VAR abschaffen. Und man könnte ja sagen, ja Leute, wenn das System eh nicht funktioniert, dann auf Sand, dann lass es so einfach weg. So. Natürlich geht das nicht so einfach. Alleine schon, weil jetzt auch viele Turniere dafür Verträge haben etc. Und man kann natürlich nicht während einer Turnierwoche einfach sagen, nee, jetzt spielen wir irgendwie ohne. Aber ich würde es auch falsch finden, wenn man jetzt sagt, also ne, ist beim Fußball ähnlich, ich würde es auch da falsch finden, wenn man den Videoschiedsrichter abschafft. Weil insgesamt hat das Ganze ja schon auch im Tennis zu einem viel, viel faireren, wenn man diesen Begriff nutzen will, Spiel geführt. Und von daher, ja, man kann dem System vertrauen. Aber ich finde es auch total richtig, wie man es gerade im Tennis macht, dass man trotzdem aber auch dem Schiedsrichter und auch den Spielern aber immer noch die Möglichkeit gibt, das Ganze irgendwie selber zu überprüfen. Und dass das ja eigentlich meistens auch funktioniert, ohne dass wir danach sitzen und diese Diskussion führen. Also das war jetzt ja auch, weil, ne, wie wir eingangs oder ihr beide eingangs erzählt hattet, gewisse Spieler dann jetzt irgendwie auch so Aktionen hatten, dass sie da Bilder von gemacht haben. Und klar, das haben wir bei Tennisnet auch gemacht. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn wir solche Storys haben, weil das sind gute Bilder, das sind Aufmacher, das sind Klicks. So, und schon hast du so eine Diskussion, die du vielleicht jetzt gar nicht so extrem hättest aufbauschen müssen, weil es eigentlich Fehlertoleranzen sind, die dir eigentlich komplett bekannt waren von Anfang an, als du dieses System eingeführt hast.
Ja, und da haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen. Tendenziell ist die Maschine auch einfach präziser als Menschen. Also ich will die Erfahrung und die guten Augen der Stuhl- und Linienrichter überhaupt gar nicht in Misskredit ziehen. Also gemessen an der Situation und dem, was Menschen möglich ist, machen die einen fantastischen Job und liegen sehr, sehr oft, gerade wenn sie erfahren sind, auch auf Basis ihrer Erfahrung richtig, selbst wenn die Situation sich vielleicht anders erscheint. Und vielleicht muss man das Foto aus Stuttgart auch noch mal rausnehmen, weil da ja mit Linienrichtern gearbeitet wurde und man hier die Diskussion zur Maschine vielleicht nicht ganz vergleichen kann. Aber ich würde auch sagen, dass unterm Strich tendenziell die Maschine, gerade wenn auch mit den neuen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz die Algorithmen immer besser werden, weil die Modelle immer mehr Datenpunkte auch besser auswerten können, die Maschinen tatsächlich wahrscheinlich in der Fehlertoleranz kleiner werden und dann Menschen da in der Entscheidungsfähigkeit ausstechen. Und es ist wahrscheinlich eine Gewohnheitssache. Wahrscheinlich diskutiert da in 10 Jahren keine Sau mehr drüber. Entschuldigung.
Das wäre schön, wenn es so wäre. Das glaube ich zwar irgendwie nicht. Auch weil es uns so viel Spaß macht. Aber ja, wir werden einfach weiter drauf vertrauen und hoffen, dass es vielleicht dann auch wirklich immer noch bessere Lösungen gerade für den Sand gibt. Ja, ihr zwei, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Runde. Und auch ihr dürft euch natürlich von außen gerne einbringen bei den Themen, die wir heute so diskutiert haben. Natürlich auch gerne zum Electronic Line Calling. kontakt@tennisproleten.de, ich habe zwischendurch schon erwähnt, ist die Mailadresse. Gerne sonst auch über die sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, X etc. etc., dort wo man uns findet. Die meisten haben sich ja auch schon mal mit uns in Verbindung gesetzt. Schreibt uns natürlich auch gerne dort und dann gehen wir in den Austausch. Auch wenn ihr vielleicht mal ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, das habt ihr vielleicht jetzt in dieser Woche oder in den letzten Wochen so ein bisschen ausgeblendet. Ich weiß, früher zum Beispiel haben wir mal oft Post bekommen, wieso redet ihr eigentlich nie über Yannick Sinner? Haben wir dann irgendwann angefangen mit und ja, dann hat er plötzlich ganz viele Titel gewonnen. Also wir wissen ja, wem er es eigentlich dann zu verdanken hatte. Aber deswegen immer her damit, mit euren Gedanken, mit euren Fragen, mit all dem, was wir so thematisieren sollen, was ihr thematisiert haben wollt. Und dann würde ich sagen, Tobi, Henrike, euch beiden vielen, vielen Dank für die vergangene Stunde Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder und da können wir uns sicher sein. Es gibt viele neue Geschichten rund um den Tennissport. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.